Genau, für unser Projekt Füreinander, Miteinander haben wir heute die Pläne dabei, die wir im Entwurf gestaltet haben. Und wir gehen jetzt einen kleinen Spaziergang durch die Rahmenbedingungen, bis wir dann zu dem Entwurf kommen, den wir ausgearbeitet haben, und schauen uns dann nochmal tiefer die einzelnen Bestandteile an, die wir da eingebaut haben. Man sieht hier ganz schwach im Hintergrund eben den Entwurf, den wir ausgearbeitet haben. Und Béranger hat eben auch schon mal die Rahmenbedingungen geschildert. Das habe ich jetzt quasi doppelt nochmal dabei. Deswegen werde ich das nur ganz kurz nochmal nennen, damit jeder nochmal präsent hat, weil wir das dann hinterher in der Gruppenarbeit dann auch nochmal die einzelnen Themen nochmal durchführen können. Also hier sieht man den Multifunktionsraum, der sich eben öffnen sollte zu den verschiedenen Seiten. Und zur Quartiersstraße waren hier Fahrradstellplätze gewünscht, die wir auch umgesetzt haben. Und die große Terrasse, die deutet sich hier auch schon an, die zeigen wir gleich nochmal voll in Farbe. Genau, dass die Erdgeschosswohnungen kleine Terrassen erhalten sollten, das haben wir auch mitgenommen und umgesetzt. Dann die Fahrradstellplätze und der Abstellraum, da waren eben hier die Mengen formuliert, die wir in unseren Entwurf mit aufgenommen haben. Da können wir auch nochmal über den Abstellraum diskutieren, wie Béranger schon gesagt hat, wie groß, wie viele, 1, 2 oder 3. Dann wurde hier geäußert, dass die Arztpraxis einen anfahrbaren Parkplatz braucht oder sich wünscht, weil die Anzahl der Stellplätze drumherum einfach nicht auszureichen schienen. Dem Thema haben wir uns gewidmet. Da haben wir auch einen Vorschlag dabei. Dann die Fahrradstellplätze für das Gewerbe. Hier ist nochmal gelistet, was die Anzahl, welche Anzahl gewünscht war. Das zeige ich dann auch gleich noch am Plan. Wenn es hier zu schnell geht, weil das Béranger ja schon gesagt hatte, könnt ihr auch gerne Hand heben und sagen, ein bisschen langsamer bitte. Ich mache das bewusst ein bisschen schneller, damit wir gleich auf die Pläne gucken können. Genau. Die Gartenfläche gucken wir uns gleich im Plan an. Eben das hier mal reichlich bepflanzt, haben wir da mit reingenommen. Schatten und Kühle im Sommer durch die Bäume, die wir davor gesehen haben. Es gibt Räume für Erholung, für Spielen. Wir haben das jetzt untergliedert und schauen uns das gleich an. Und auch Sitzgelegenheiten kann man sich dort vorstellen. Die Elemente, die Spielecke mit Spielelementen ist dort zu finden. Thema Wasserpumpe müssen wir nochmal erläutern. Das haben wir nämlich auf eine etwas andere Art nochmal durchdacht. Und genau, der Ort zum Grillen und ein kleines Backhaus waren gewünscht. Auf das Backhaus mussten wir verzichten. Zeigen wir auch gleich nochmal im Plan. Und die Fassadenbegrünung, die werden wir, wie das Susanne auch schon an den Ansichten gezeigt hat, auch mit in den Garten integrieren und stellen auch gleich nochmal ein paar Pflanzenarten vor, die wir uns da vorgestellt haben. Genau. Zum Thema Barrierefreiheit werden wir zeigen, wie wir die Wege ausbilden, von wo nach wo man barrierefrei kommt und an welchen Stellen es noch etwas kniffliger ist, wo es noch Herausforderungen gibt, die wir lösen dürfen. Und hier sieht man unseren ersten Aufschlag, den Vorentwurf, handgezeichnet mit den verschiedenen Bereichen. Die Leuchttaste. Genau. Also man sieht hier die Zonierung, die wir uns in einem ersten Aufschlag vorgestellt haben. Und zwar außerhalb des Bereiches, den wir jetzt genau betrachten, liegt hier natürlich die Außengastronomie mit einer Bestuhlung, die sich dann der Betreiber auch mit überlegen kann. Also bewegtes Mobiliar, kein festes. Dann haben wir hier, wir gehen jetzt einfach mal hier links um das Gebäude herum. Wenn ich sage links, ist das, genau, ist das diese Richtung. Zur generellen Ausrichtung des Lageplans möchte ich jetzt schon mal anmerken, wir sind hier auf der Nordseite. Also das ist Norden und hier unten ist Süden. Hier ist Ost und hier ist West. Wir haben den nur gedreht, damit der besser auf den Plan passt und man sich das insgesamt besser vorstellen kann. Genau, es spielt nachher ein bisschen eine Rolle für die Bepflanzung mit schattenliebenden und nicht schattenliebenden Pflanzen, für die Fassaden beispielsweise. Genau, dann schauen wir uns das mal an. Hier in der Straße sind ja eben die Mulden, die obligatorischen Mulden vorgesehen von der Stadt Freiburg, die zur Straßenentwässerung dienen. Und wir haben auch eine Auflage bekommen auf diesem Grundstück, dass wir das Regenwasser, was sowohl von den Dachflächen als auch von den Grundstücksflächen kommt, vor Ort versickern müssen. Was auch eine sehr schöne ökologische Sache ist, weil man da auf Leitungsbau verzichten kann. Und das Wasser wird einfach dem Kreislauf wieder zugeführt, das Regenwasser. Und deshalb haben wir hier vorne eine organisch geschwungene Regenwasserversickerungsmulde angelegt. Die ist maximal 30 cm mit Wasser gefüllt bei einem Starkregenereignis und dann versickert es auch ganz schnell wieder. Also man wird es topografisch nicht besonders stark wahrnehmen. Es wird eine relativ kleine, ja, so 30 cm Mulde sein. Und die bepflanzen wir locker mit Baumgruppen. Und in der Mitte ergibt sich dann dieser geschützte Raum des großen Gemeinschaftsgartens mit unterschiedlichen Zonen. Wir haben jetzt zunächst hier eine Spielzone, eine Rasenebene vorgesehen, also eine große, eher regelmäßig gemähte Ebene, die relativ eben und waagerecht ausgebildet werden kann, damit da unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten angeboten werden können, damit man sich da mal zum Spielen treffen kann, zum Rennen oder eben auch verschiedene Spiele, die man so im Gras spielen kann. Und dann haben wir hier in der Mitte, so als Trennung quasi mit Belagsbändern, eine Aufenthaltsfläche vorgesehen, damals noch mit dem Backhaus. Es hat sich jetzt aber rechtlich gezeigt, dass dieses Backhaus eben nicht möglich ist, beziehungsweise hier wäre dann zu diskutieren, wie man diese Fläche anders nutzen möchte. Dann haben wir hier nebenan einen Kinderspielbereich mit Holzstämmen oder mit kleinen Findlingen, mit Steinen, naturnah ausgebildet. Unser Vorschlag ist, dass eben bis jetzt noch nicht mit mit klassischen Spielgeräten, sondern mit Elementen zu bestücken, die man auch anders nutzen kann, wo man einfach auch mal so draufsetzen kann, wo der Fantasie aber freien Lauf gelassen wird, dass es nicht so festgefahren ist als Gestaltung. Ein Spielplatz als solches gibt es ja auch im unmittelbaren Umfeld. Dann haben wir uns hier ganz rechts auf dem Grundstück Mietergärten in elliptischen Formen vorgestellt, also Hochbeete in Ei- oder Blattform, so viele an der Anzahl, wie eben Interesse besteht, das zu nutzen. Und hier dann am Rand zu den Terrassen hin wird etwas lieblicher. Hier haben wir dann einfach Pflanzflächen, hier auch Pflanzflächen mit niedrigen, bodendeckenden und schön blühenden Pflanzen, die pflegearm sind, noch nach unserem Konzept bis jetzt, und Beerensträucher beispielsweise, die man dann auch von der Terrasse aus beernten kann. Und ein weiterer Vorschlag ist auch, der noch mit der Stadt zu diskutieren ist, ob wir hier den Bereich, der leider nicht mehr zum Wohnstück gehört, anders als die Stadt vorgeschlagen hat, auch begrünen dürfen. Ja, das wäre nämlich ganz schön, wenn hier rundherum einfach eine grüne Zone um das Gebäude ist, denn hier hatte die Stadt eine befestigte Fläche vorgesehen, mit der Erklärung, dass hier vorbeifahrenden Autos ausgewichen werden können soll. Genau, aber wenn hier trittfeste Vegetation ist oder auch Rasenfläche, ist das ja auch möglich, dachten wir. Und so genau, da steht noch eine Verhandlung an. Insofern gehen wir jetzt weiter rum, um die Nordseite. Hier gibt es die städtische Regenwassermulde für das Regenwasser aus der Straße. Und hier beginnt dann wieder das Grundstück von uns. Und hier sind die Terrassen, die kleinen Erdgeschossterrassen, die wir uns etwas erhöht vorgestellt haben, weil eben teilweise die Eingänge ein Stückchen höher liegen als der Gehweg selbst. Und zur Geländemodellierung komme ich gleich auch noch an den nächsten Plan. Hier sieht man zwischen den Terrassen eben Grünflächen und eine Abtrennung mit einer Hecke, sodass man auch geschützt hinter dem Gehweg auf seiner Terrasse sitzen kann. So, dann haben wir hier die Rampe nochmal umplatziert. Da gab es nochmal andere Anforderungen und hier kommen wir dann zu dem Entwurf. So stellt sich das im Moment dar. Man sieht also hier, das ist jetzt mit CAD gezeichnet, hier unsere Spielzone. Hier gibt es diese Fläche mit Plattenbändern und einem großen Baum, der Schatten spendet. Hier sieht man diesen Spielbereich mit Natursteinquadern und Holzstämmen, und hier sind die Mietergärten platziert. Und was wir eben auch gemacht haben, ist, wir haben eine Gartenhütte hier an diese Seite und eine andere Gartenhütte an diese Seite platziert, die sozusagen den Garten flankiert. Und die Eintrittspforte oder der Zuweg der Fußläufige in den Garten wird gebildet von zwei kleinen Stichwegen, einmal hier und einmal hier, an der südlichen Seite des Gartens. Und das stellen wir uns vor als wassergebundener Belag, also Kiesoptik sozusagen, kleiner Weg, der hier zu den Terrassen führt. Und seitlich gelagert sind dann die Stellplätze. Es ist leider laut Wegplan nicht zulässig, die Fahrradstellplätze in der Gartenhütte unterzubringen. Deswegen dürfen die oder müssen die jetzt nass werden, die Fahrräder. Was wohl aber erlaubt ist, ist, dass man in den Gartenhütten Werkzeuge, Material unterbringt. Das heißt, für solche Nutzung könnte man sich das dann durchaus vorstellen. Deswegen haben wir hier als Vorschlag zwei Stück mal hier belassen und hier jeweils 10 und 10 Fahrräder platziert. Und dann käme man hier an der Seite vom Weg, käme man eben auch noch in den Garten hinein.
Das, Frage.
Ja.
Hier unten unter dem Gemeinschaftsraum, sind das auch Fahrradstellplätze?
Oder? Hier? Ja. Ja, das sind die, genau, das sind die Stellplätze, die hier vom Gehweg aus erreichbar sind. Wir hätten jetzt hier 1, 2, 3 Fahrradständer, gibt 6 Stellplätze und hier nochmal 1, 2, 3, 4, gibt 8 Stellplätze. Und genau, das ist jetzt, zeige ich auch gleich nochmal im Bild, ein klassischer Bügel, wo man von 2 Seiten ein Fahrrad anstellen kann. Genau, man sieht hier nochmal 2 Fahrradständer, genau. Und auch hier hinten bei der Arztpraxis haben wir jetzt auch nochmal für 8 Fahrräder Stellmöglichkeiten platziert. Genau. Also genau, das ist der klassische Fahrradbügel. Wir haben den auch ein bisschen dichter platziert, als es nach der wie heißt die Verordnung für Stellplätze vorgegeben ist. Seit neuestem muss man 1,50 Meter Platz zwischen den Fahrradbügeln einhalten. Das ist aber in der Praxis gar nicht notwendig. Also man kann da durchaus ernsthaft von abweichen. Ups. So, ich zoome nochmal hier in diesen Bereich, wo die Frage kam. Also das sind hier die Fahrradbügel, die wir uns vorgestellt haben. Also sehr schlichte Bügel. Hier sieht man es noch pulverbeschichtet, also in einem Farbton Anthrazit, der sich auch ganz gut zu den anderen Bauteilen einfügen würde. Da kann man aber durchaus auch nochmal diskutieren, ob das hier pulverbeschichtet sein muss oder klassisch feuerverzinkt. Genau, was man hier auch noch sieht, ist das Material der Belagsflächen. Wir haben uns hier für diese Passage einen wasserdurchlässigen Belag überlegt, also ein Drehenpflaster. Da gibt es verschiedene Betonhersteller, die das anbieten. Das hier, was wir hier zeigen, das hat jetzt so eine Natursteinoptik, also einen Vorsatz, so nennt man das. Und über die Fuge, die relativ breit ist, versickert recht viel Wasser, sodass es einen sehr hohen Versickerungswert hat. Also es fließt nicht so viel Wasser ab, sondern vieles versickert tatsächlich über die Fläche und es ist dadurch eine ökologische Art, Flächen zu versiegeln, wenn es denn schon versiegelt sein muss. Genau. Dann, was man hier unten sieht, ist ein Vorschlag, die Terrassen zu gestalten, nämlich aus Holzterrasse. Wir haben ja auch eine Holzfassade und da würde das wunderschön aussehen, wenn dann noch in der Ebene auch Holzterrassen ausschauen würden. Da können wir aber in den kleinen Gruppen auch nochmal diskutieren, denn was man dazu sagen darf oder kann, ist bei Holzterrassen. Zum einen ist es ein kleines bisschen teurer in der Herstellung als hier beispielsweise eine Terrasse aus Betonpflaster. Es ist auch nicht so langlebig. Das heißt, man hat zwar ein wunderschönes, warmes Material unter den Füßen und es sieht wunderschön aus, aber man kann davon ausgehen, dass wenn man jetzt naturbelassenes Holz nimmt, wie jetzt beispielsweise Lärche oder Douglasie, dass man das nach 10 bis 20 Jahren wieder erneuern muss. Und das muss man einfach wissen und sich selbst überlegen, für wie lange möchte ich diesen Platz an der Sonne mir haltbar machen. Also bin ich bereit, alle 10, 20 Jahre das nochmal auszutauschen bei Bedarf oder will ich es für 30, 40, 50 Jahre dauerhaft einmal anlegen und mich dann nicht mehr drum kümmern müssen. Genau. Ja. So, dann gehen wir mal weiter zu der Grünfläche selbst. Genau, hier sieht man hier links also dieses Material wassergebundene Wegedecke, das wir uns hier für diese Wege überlegt haben. Hier sieht man so einen kleinen Einblick in eine Mulde, also hier in diese große Regenwassermulde, die auch tatsächlich diese Größe haben muss. Das ist schon mal vordimensioniert über das Regenwasserkonzept von Fichtner und Borter, die das angelegt haben für das ganze Gebiet. Und diese Dimension werden wir nicht drum herum kommen. Aber es ist auch eine nutzbare Fläche. Also man kann da Kinder können da und auch Erwachsene von der Straße hier rüber und in den Garten queren. Also das ist eigentlich keine Hürde. Und was man hier links sieht, sind Pflasterrinnen, die wir nutzen. Das haben wir hier in Türkis dargestellt, um das Regenwasser von der Dachfläche, was da an Fallrohren rauskommt, in die Mulde zu leiten. Das heißt, wir müssen das Wasser vom Dach irgendwie aufs Grundstück kriegen und dabei helfen wir uns eben mit dem Gestaltungsmittel hier dieser gepflasterten offenen Rinnen, damit wir nichts vergraben müssen, keine Leitungen vorsehen. Und so kriegen wir das Wasser eben hier rein transportiert. Und aber eben auch die Zonen unterteilt, die wir hier bilden wollen.
Ja?
Ja, da müssen wir uns noch mit beschäftigen, wie wir das im Detail machen. Ist auch durchaus vorstellbar, dass die Rinne an der Seite verläuft und dann hier mittendurch. Oder ob es vielleicht für so eine kleine Stelle dann doch eine andere Lösung gibt, wie eine relativ flache Rinne mit einem Rost obendrauf, damit man an so einer Stelle eben nicht stolpert. Das wird ja auch oft diskutiert, ob dann so eine Muldenrinne mit einem Rollator oder mit einem Kinderwagen dann überwindbar ist oder nicht. Ne? Also da haben wir auch schon Lösungen gehabt, die eben aus flacher Rinne sind, mit einem Rost obendrauf und dann läuft das hier vorne dann wieder mit einer gepflasterten Rinne weiter. So Kombilösungen sind möglich. Da müssen wir uns dann den genauen Höhenverlauf angucken und prüfen, ob das da an der Stelle so funktioniert. Wie ist das denkbar? Genau, und hier sieht man einfach nochmal hier dieser Vorschlag für den Spielbereich mit geschälten Holzstämmen und hier haben wir jetzt Buntsandsteinquader mit unterschiedlichen Oberflächen. Das darf aber auch ruhig was anderes sein, wenn ihr da andere Ideen habt. Oder hier ein Beispiel dieser Gartenhütte. Und zu guter Letzt die Mietergärten. Unser Vorschlag war eben, die etwas höher zu gestalten, damit man bei der Bearbeitung mehr Freude hat und schneller an das kommt, was man da gerne pflanzen möchte. Ob es elliptisch oder kastenförmig wird, das stellen wir euch zur Wahl. Genau. Dann kommen wir mal zu den Gehölzen.
Eine kurze Rückfrage.
Ja. Die Gehölzstelle wäre in der Mitte gedacht. Genau.
Diese Pflaster.
Wo diese Plattenwände oder Frittsteine genau im Rasen liegen. Ja.
Okay, und die zweite Frage bei den Stahl, die Bauern hat jetzt gesehen, da sind dann so Sitzgelegenheiten schon mitgedacht, so Bänke
und so. Hier bei diesen Fahrern?
Ja.
Also, wir hätten jetzt vereinzelt hier reingepackt, wenn das verbunden wäre, das hinterher
also
bei der Gruppenarbeit.
Frage, da auf dem Bild, das zu sehen ist.
Ja, also das ist tatsächlich aus einem anderen Projekt ein Bild, wo wir die als Mauer und Sitzgelegenheit gebaut haben. Also wenn euch sowas gefällt, dann ist das auch denkbar, dass wir ein längeres Stück da einfach einbauen. Genau. Ja. Dann kommen wir hier zu den Gehölzen. Wir hatten die Idee, wenn das als Gemeinschaftsgarten genutzt wird, dass da sicherlich die Lust besteht, dann auch was zu ernten, was im eigenen Garten wächst und haben uns das jetzt als Baumhain mit Obstgehölzen vorgestellt und kleinere Gruppen gebildet. Also unser Vorschlag war, dass wir hier zwei Pflaumen pflanzen, dann hier eine kleine Gruppe mit Äpfeln, verschiedene Sorten, dann hier in der Mitte, wo es auch höher sein darf, wo wir ein bisschen weiter weg sind von der Grundstücksgrenze. Da haben wir dann eine Walnuss angedacht und hier wieder näher am Rand Birne und Pfirsich. Genau. Und da sammeln wir nachher auch Vorschläge von euch auf, ob das genau das ist, was euch zusagt. Denn man muss dazu sagen, es kommt ja auch noch darauf an, dass da jemand da ist, der das auch pflegt. Also das heißt, wäre schön, wenn sich da eine Gruppe findet, die sich auch mit der Baumpflege beschäftigt oder die sich das vorstellen kann, da regelmäßigen Schnitt durchzuführen oder auch jemand, der das wirklich ernten möchte. Wenn das nicht der Fall wäre, gäbe es auch durchaus die Möglichkeit, andere Gehölze zu setzen. Ne? Wir haben jetzt einfach mal einen anderen Vorschlag gebracht mit Bäumen, die keine Früchte tragen, die aber auch geeignet werden und stadtklimaverträglich sind. Das jetzt einfach mal als Alternative hier vorgestellt. Hier zum Beispiel Felsenbirne oder Purpurerle, Eisenholzbaum, Amberbaum, alles auch sehr schöne Bäume. Und als großer Baum hier im Garten statt der Walnuss dann eben ein Spitzauern. Das wäre jetzt eine Alternative, die man sich da auch vorstellen kann. Da jetzt einfach die Frage an euch, was mögt ihr lieber? So, hier sieht man einfach nochmal die alternativen Baumarten.
Ja.
Oh, habe ich, ja. dann. Genau.
Ich hatte eine Frage, muss der Baum in der Mitte, muss der denn überhaupt groß sein? Also ist das eine Bedingung, weil der natürlich dann auch ziemlich viel Sonne hat?
Muss nicht, wenn das nicht der Wunsch ist, dann kann der auch klein sein. Genau, wir haben das Gebäude mit relativ vielen Geschossen und demgegenüber sieht es einfach symmetrisch oder sieht ausgewogen aus, wenn auch ein Baum dabei ist, zumindest der ein bisschen der Größe des Gebäudes kontra bieten kann.
Ja. Walnuss ist ja so sehr stark gefallen, hier in Freiburg immer von diesen Parasiten, ist dann sehr schnell braun und kaum erntbar, habe ich schon gesehen. Ist das berücksichtigt bei der Wahl der Bäume?
Also wenn du da einen Vorschlag hast, der dir besser gefällt, dann nehmen wir das auch mit auf. Also ja, das ist durchaus der Fall. Man kann, also es gibt natürlich Obstgehölze, die auch krank werden können. Ne? Das liegt dann, vieles liegt an der Pflege oder an der Sortenwahl. Es gibt Obstsorten, die nicht so krankheitsanfällig sind, also resistent sind gegen manche Krankheiten. Da kann man dann bei der Sortenauswahl darauf achten. Und ja, aber das ist ein Punkt, den kann man nicht abstreiten. Also, ja.
Oder gebe ich auch andere Baumarten. Nicht nur Obstbäume werden krank.
Ja. Ja, andere Baumarten können auch krank werden. Wobei man bei diesen jetzt sagen muss, die sind zum größten Teil aus der Liste der Straßenbäume, die besonders auf Stadtklimaresistenz geprüft wurden. Also die, würde ich sagen, sind weniger krankheitsanfällig als Obstbäume generell. Aber man hat dann einfach nicht das Thema, man kann dann nicht ernten, man hat dann sonst weniger Freude daran. Und diesen Kompromiss muss man sich übernehmen.
Ja. Ökologische Früchte.
Ja, so blütenreiche Obstgehäuse sind natürlich auch, genau, sind einfach mehr wert. Ja. Ja. Ja, Entschuldigung. Ja.
Kannst du einmal sagen, dass der Sandspielbereich modern funktioniert?
Das ist eine total gute Frage, den haben wir einfach nicht dargestellt.
Okay.
Ja. Den haben wir nicht dargestellt. Der wäre jetzt hier und da ist eben auch, genau, und da eben auch die Frage, genau, sollen wir den noch aufnehmen? Den haben wir jetzt hier nicht gezeichnet. Ist das gewünscht? Und wenn ja, wie groß?
Ja.
Rund, eckig? Oder ist das tatsächlich was man dann zugunsten von Rasenfläche vielleicht doch lieber im umliegenden Spielplatz vorfinden möchte? So, genau. Also das bitte unbedingt nachher noch bei der Gruppenarbeit mit auf die Tafel.
Und das dann ja. Auch mit der Verbindung dann mit dem Sandspiel, ob man dann sagt, dass man Laubform, der vielleicht schneller wächst oder schneller Schatten bietet und keine runterfallenden Früchte, die dann vielleicht Mist anlocken können. Ich weiß nicht, genau.
Ja.
Also so vielleicht nicht.
Ja, das ist ein Punkt, genau.
Und diese Wasserpumpe hier, das war ja auch so zum Spielen gedacht.
Ja, wir haben uns dazu der Wasserpumpe folgendes gedacht. Eine Wasserpumpe, die bedarf natürlich hier einer Leitungsführung dann hier raus und jemandem, einen Hausmeister oder jemand, der diese Wasserpumpe dann im Winter abstellt zur Frostzeit und gegebenenfalls ausbaut und dann aber auch wieder im Frühling anschließt. Und da haben wir dann gedacht, okay, findet sich da überhaupt jemand, der das machen möchte oder steht dann am Ende nur der Anschluss der Pumpe da im Garten? Und man könnte sich überlegen, ob man das irgendwie über Trinkwasseranschlüsse gegebenenfalls am Gebäude alternativ umsetzen kann, wo man einfach einen Schlauch, ne, wo man dann einen Schlauch dran hält und da Wasser zapfen kann. Das stand so zur Diskussion. Ja?
Und gar nicht geplant, oder Laufregenwasser zu nutzen. Also ich meine gerade auch für die Beete und ähnliches, soll das alles in Trinkwasser gegossen werden?
Wir haben jetzt keine Zisterne, das ist eine echt gute Frage. Wir haben jetzt zunächst keine Zisterne vorgesehen, weil Regenwasserversickerung gewünscht war. Wenn, das ist eine total gute Sache, die können wir mal mit aufnehmen und nochmal prüfen, ob wir dazwischen, ob wir zumindest von den Dachflächen eine Zisterne unterbringen können, die das Wasser temporär so lange speichert, bis es dann überläuft in die Mulde. Ja, das ist natürlich mit Kosten verbunden, das ist klar. Aber ein sehr guter
Vorschlag.
Ja, definitiv. Definitiv. Ja.
Gerade die Anfangsjahre, bis die Bäume und alles gewachsen sind, müssen wir fließen, angelegt sind.
Ja, das ist toll, genau. Ja, ein guter Vorschlag. Ja.
Ich wollte mal nach dem Dachhaus fragen. Das hatten Sie ganz am Anfang irgendwie bei dem allerersten Plan. Das wäre sozusagen bei dem Wasser nochmal ein.
Was war damit geschehen? Sie haben was dazu gesagt?
Genau, das Backhaus, das haben wir dann wieder weggenommen als feste Einrichtung, weil eben auch nur diese Gartenhütten als bauliche, also nur diese Gartenhütten als bauliche Einrichtung erlaubt waren laut Bebauungsplan.
Okay.
Genau. Und insofern sind wir dann bei der Feuerstelle gelandet.
Okay. Ja.
Oder optionale Feuerstelle. Genau. Wobei ich aber auch noch als Hausaufgabe mitnehmen muss, inwiefern Feuer- und Rauchentwicklung mit den Nachbarn, inwiefern das da zulässig ist, da muss ich dann nochmal die genauen Regularien durchgehen, damit ich da beim nächsten Mal eine standfeste Antwort geben kann. So, genau, jetzt kommen wir mal wieder zu den Pflanzen zurück. Zu den Pflanzen zurück, die wir hier vorgesehen haben. Also hier Sträucher, Beeren vor den Terrassen. Die Hecke, die haben wir hier nur für den Parkplätzen vorgesehen und eben bei den südlichen Terrassen von Gehwegchen. Hier haben wir eine Hallenbogenhecke vorgesehen und die restlichen Bereiche offen, damit man da wehren kann, auch von den Nachbarn, und sich einen Austausch ermöglicht. Und hier diese Staudenbeete, Beete unter den Beerensträuchern, da haben wir jetzt zum Beispiel trittfeste Bodendecker, die Vinca, die auch blüht, oder auch mal hier Stauden wie Flohmist. Oder Bodendecker-Rosen, die auch relativ pflegeleicht sind, aber schön blütenreich sind. So was hatten wir uns da vorgestellt. Und jetzt komme ich auch schon zu dem Gelände. Das war das Thema Geländeneigung. Wie formen wir denn überhaupt das ganze Gelände aus? Denn wir haben einen Höhensprung vom Gebäude zu der Wohnstraße Nord hin von 80 cm im extremsten Fall. Und das müssen wir irgendwie überwinden. Und man sieht hier von dem Miteinanderhaus die Fassade. Hier, das ist der Terrassenbereich. Und dann haben wir hier oben mal eine Variante vorgestellt. Ne? Also hier liegt der Schnitt sozusagen. Das links ist die Terrasse. Hier wären jetzt die Beete. Das wäre eine Variante, dass man dann den Höhensprung über das Beet überwindet. Und zwischendurch dann Treppenstufen von den Terrassenflächen anlegt. Das habe ich jetzt hier mal gestrichelt dargestellt. Dann hätte man das große Plateau mit den unterschiedlichen Nutzungen, eine Spielfläche oder diese Spielzone für die Kinder. Und dann kommen wir hier auch schon zur Mulde. Und die Mulde, die braucht eben eine 30 cm Tiefe. Das wäre jetzt auch die Größe, die es jetzt an dieser Stelle hat. Dann kommen wir partiell zu den Hecken, aber eben nur im Bereich der Parkplätze. Und da, wo kein Auto steht, hätten wir auch keine Hecke. Das heißt, man könnte, wenn es mal nicht regnet, da einfach so drüber laufen. Das ist nicht besonders viel, 30 cm. Man sieht es auch hier in Relation zu der Person, die wir hier gezeigt haben. Und die andere Möglichkeit ist, wenn man sich vorstellt, man möchte gerne ebenerdig von den Terrassen direkt in den Garten rein und diesen Höhensprung später irgendwie lösen, dann könnte man das eben auch so machen, dass hier die Terrasse ist. Man ist ebenerdig, man hat ein ebenerdiges Beet und es bleibt also relativ flach in einem leichten Gefälle und diese Böschung, die folgt dann erst später, direkt angrenzend hier an die Mulde in Form von einer stärkeren Böschung. Und dann haben wir die Mulde wieder, die obligatorisch 30 cm hat, aber im Trockenfall hat man dann hier bis zu 80 cm in Form von einer Böschung. So eine Böschung, die kann man natürlich auch unterschiedlich gestalten. Da könnte man hier auch mal ein paar Pflänzchen reinsetzen oder ein paar Trittsteine oder sowas. Man muss aber dazu sagen, es gibt kein Infra-Feeling wirklich. Ne? Wenn es regnet, dann regnet es einmal, dann ist da ein paar Stunden lang Wasser drin und dann ist die Mulde auch schon wieder trocken. Also man wird nie wie an einem Bach oder an einem Fluss da sitzen können.
Ist
ja
auch besser
für kleine Kinder. Ja,
genau. Ist die grün, die Mulde?
Die wird begrünt, genau. Wir hätten jetzt als Rasenmulde vorgesehen, damit sie einfach auch begehbar und nutzbar ist. Man könnte auch noch Stauden reinsetzen, die eben genau diese Unterschiede zwischen Trockenheit und viel Nass gut vertragen. Wir haben das erstmal, weil der Wunsch geäußert wurde, dass man hier eben queren kann und durchlaufen kann, einfach funktional mit Rasen vorgesehen. Genau. So. Und was wir hier auch noch zeigen können, ist dieser Höhensprung an den Terrassen hier vorne zum Gehweg hin. Also man sieht, es gibt immer so eine leichte Aufkantung von der Terrasse zum Gehweg. Und da könnte man jetzt beispielsweise die Terrasse aufständern, Holzterrasse, oder eben auch aufgeständert als verpflasterte Terrasse. Und dann sitzt die Hecke als trennendes Element höhengleich mit dem Gehweg. Und die andere Option, die wir uns überlegt hatten, war, dass der Kartenstein gleich schon hier vorne sitzt und dann gesamt die Höhe abfängt und alle Gärten in einer Höhe durchlaufen sozusagen mit den Terrassen. Und die Hecke sitzt dann auch oben. Und was wir gleich noch in die Gruppenarbeit mit reingehen, ist das Material von den Terrassen. Die sind jetzt hier, wie man sieht, 1,42 Meter, also da passt vielleicht gerade so ein Tischlein und ein Stühlchen hin. So, genau, das wäre so die Größe von den Terrassen. Und die Breite braucht es dann da vorne auch, aber tatsächlich diese fast 60 cm für eine Hecke und eine Anpassung. So, jetzt kommen wir noch zu der Fassadenbegrünung. Wir haben hier ein Image, das ist das Green City Hotel in Freiburg, wo man sich angucken kann, wie das ungefähr am Ende wahrscheinlich aussehen wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Holzfassade mit vorgehängten Stahlseilen, und wir haben Pflanzen überlegt, Pflanzen ausgesucht, die eben nicht direkt an der Fassade klettern, kein Efeu, kein Wilderwein, die sich an der Wand direkt hochranken, sondern Pflanzen, die Seile brauchen, damit wir das Holz schützen können und auch, weil wir Brandschutzanforderungen haben. Und das würde da nicht mit konform gehen. Das heißt, wir haben hauptsächlich, wie schon vorgestellt, Pflanzen vor den Balkonen, überall dort, wo Säulen schon sind. Man sieht es hier nochmal in den Ansichten. Und als Pflanzen, die wir da ausgewählt haben, haben wir zum einen die Kletterhortensie, die sehr gut, die wächst hoch, die wächst üppig. Und für die Nordseitenbereiche, also genau, und hier haben wir nochmal eine kleine Tabelle zusammengestellt, was auch noch in Nordbereichen geht. Zeigen wir gleich auch noch Bilder dazu. Und wir haben auch eine Mischung ausgesucht mit unterschiedlichen Wuchshöhen. Das sind schon die größten, die wuchsstärksten Pflanzen, die wir da in diese Liste mit aufgenommen haben. Damit wir auch wirklich da oben, da sind wir bei 12 Meter, auch wirklich dann irgendwann mal ankommen. Genau. Hier, das wären so die Pflanzen, die wir zur Auswahl geben. Hier eine gewöhnliche Waldrebe, hier auch nochmal eine Waldrebe in Sorten. Clematis montana, Elisabeth heißt diese hier, oder Rubens rosa, etwas rosanen Blüten, die auch eine relativ große Höhe bekommen, so 6 bis 8 Meter, um das einmal farbig zu sprenkeln. Oder hier die Kletterburke, die ihre höchste Höhe erst mit zunehmendem Alter erreicht, also am Anfang noch nicht so stark, später dann sehr stark wichtig ist. Und mit großen Blättern bestechend hier die Pfeifenlinde, die sich auch gerne an solchen Seiten langreißt. Und für die Seiten Süd und West und Ost sind wir zunächst ins Rennen gegangen, auch noch mit Blauringen. Da wurde uns aber heute von Seiten Brandschutz gesagt, die verholzt. So stark, die verholzt so stark, das ist ein Risiko für den Brandschutz. Auf die werden wir wahrscheinlich verzichten müssen. Genau, insofern bleiben uns dann hier diese Pflanzen, also ähnlich wie die anderen, die ich auch schon für die Nordseite vorgestellt habe, also sehr kompromissbereite Pflanzen, hier die Waldregen, Wetterwürke oder Pfeifenwinde und dann hier noch als zur Abwechslung das Geißler dabei. So, da wären wir jetzt schon zu den Themen, die wir in Gruppenarbeit erarbeiten können. Der Roger hat es am Anfang genannt, ich fasse es hier jetzt nochmal zusammen. Also das wären Themen, zu denen ihr in Gruppenarbeit euch nochmal Gedanken machen können sollt, dürft. Wir haben hier Tische aufgebaut, wo jeweils ca. 4 bis 6 Leute zusammensitzen können und sich gemeinsam Gedanken machen können. Es wäre schön, wenn sich gleich Gruppen finden. Und Eva wird hier auch gleich die Themen nochmal an, diese Boards pinnen. Und dann haben wir relativ viel Zeit. Es waren 45 Minuten mal vorgesehen. Vielleicht ist die Zeit jetzt auch schon ein bisschen geschrumpft, weil ich so viel erzählt habe, um die, um die Ideen zu sammeln. Und wir können dann hinterher, jede Gruppe darf dann hinterher die Ideen vorstellen. Wir pinnen das an die Boards und nehmen eure Ideen dann mit. Eva wird dann auch noch die Boards nochmal fotografieren am Ende, damit das euch hinterher auch nochmal zum Erinnern zugeschickt werden kann.
Ich habe ganz kurze Frage, die Dachterrassen, die gehen nicht in den Freiraum?
Die stellen wir jetzt zu dem heutigen Abend nicht vor. Okay. Genau, das ist jetzt im Moment noch in der Planung von den Architekten. Okay. Da hat man jetzt, man hat in den Grundrissen die Terrassen gesehen und es waren auch ein paar Sitzmöbel vorgestellt. Da können wir uns aber gerne noch ein bisschen Gedanken zu machen. Also wir sind jetzt heute hauptsächlich für den Gemeinschaftsgarten hier. Ja. Ja, gerne.
Könnt ihr ein Bild vorher?
Ja.
Ich mache gerne. Weiter.
Du machst eins und sagst einfach Stopp.
Weiter. Zurück. So.
Ja.
Ich kenne die Stelle, da wohne ich nicht in der Nähe.
Ah, ja, das ist doch schön. Jetzt ja. Das ist ja toll, genau. Da hast du schon mal den Eindruck, wie es dann, genau, wenn alles gut gewachsen ist, dann hinterher auch in einem neuen Zuhause aussehen wird. Ja. Ja, das finde ich auch ein tolles Beispiel, wie die Bepflanzung gelungen ist. Ja. Ja?
Ist in dem Garten theoretisch Hühnerhaltung erlaubt?
Nochmal auf die Wasserlaufe?
Ob in dem Garten Hühnerhaltung erlaubt?
Hühnerhaltung. Damit haben wir uns noch gar nicht beschäftigt mit der Fragestellung. Also, ich nehme das mal mit. Das wird sicherlich dann auch als Vorschlag kommen. Man darf nicht vergessen, Hühner brauchen unglaublich viel Platz. Also man hat dann pro Huhn, ich denke, es sind 2,5. Also da gibt es tatsächlich ein Rechenbeispiel, wie viel Platz so ein Huhn verbraucht. Und dann wird es wahrscheinlich den Kampf geben, welche Fläche geben wir her. Ja, also genau. Was nehmen wir als Idee, meine ich? Ja.
Ja, genau, wie ihr Platz und das gegen den Fahrradständer.
Ja.
Die sind ja so relativ zentral auf der Gartenfläche. Könnten die auch an die Seite gehen? Weil es gibt ja da zum Beispiel zwischen den Häusern so Flächen, die nicht so schön sind, sage ich jetzt mal.
So ja, man sieht es hier. Ne, also
links, die so begrünt sind und da stehen die ja sehr prominent.
Ja, die stehen da.
Da sind viele Fahrräder in.
Also es ist so, dass uns das als beste Fläche erschien, weil das neben dem Weg ist und man läuft dann rein und hat sein Fahrrad dabei, stellt es ab, sonst wird das vielleicht irgendwo anders abgestellt, wo es im Weg ist. Hier vorne bleibt uns nicht mehr viel Raum, da sind die Terrassen und privaten Gärten.
Und ich hatte da zwischen die, zum Beispiel da links gibt es so eine kleine Grünfläche zwischen den Häusern, die wahrscheinlich...
Die hier, über die haben wir heute auch diskutiert, das habe ich jetzt eben vernachlässigt. Wir haben in diesem offenen Platz im Moment noch keine barrierefreie Zugänglichkeit zu dem Eingang von dem Gebäude hier und werden voraussichtlich hier eine Rampe planen, damit man da eben auch bodenbündig reinkommt. Und wir fangen hier diesen Übergang über Stufen ab im Moment noch, weil das tatsächlich hier 70 oder 80 Zentimeter Unterschied sind von dem Eingang zu dem Eingang hier. Und da sind wir eben drauf gekommen, dass es hier eine Rampe geben muss, damit man da eben auch reinkommen kann. Dann hätten wir die Grünfläche nicht mehr und hätten auch keinen Platz mehr für Fahrräder.
Ja, oder da im Norden ist ja auch noch, oder also da
ja,
wurde gespittelt.
Also man könnte beispielsweise auf eine Gartenhütte verzichten und dann hier die Fahrräder ein bisschen weiter nach Norden rücken, nach des Westen, genau, an die Seite rücken, das wäre denkbar. Fahrradkeller gibt es schon, aber es war ja gewünscht, dass eben noch ein paar zusätzliche Stellplätze nach draußen kommen. Genau, also man könnte auf die Hütte verzichten beispielsweise. Hier auf dieser Fläche, da sehe ich es eher nicht, weil man die sicherlich auch für Feste mal nutzen möchte und dann möglichst wenig festes Mobiliar da haben möchte. Ja, also würde man sich dann einschränken, wenn man da Bierbänke oder sowas hinstellen will irgendwie, ne? Und dann steht da das stehen dann die Fahrradständer rum, das würde ich eher nicht empfehlen. Insofern, ja, an den Rändern oder engere Fahrradständer. Ne? Da könnte man über die Wahl der Fahrradbügel nochmal reden, ob man einen Fahrradparker nimmt, wo alle 30 oder 35 oder 50 Zentimeter sind dann Multiparker, die nicht so hochwertig aussehen, aber ne, diese Mehrfachparker, die so 5 Stück, 10 Stück aneinander und dann so kleine wie nennt sich das? Also solche, das gibt es auch. Dann kriegt man die Fahrräder enger aneinander. Das ja, sieht aber nicht so schön aus. Aber das wäre auch eine Option.
Du kannst das ja als Punkt aufnehmen und als Thema machen. Und vielleicht auch in den Plan einzeichnen, wie du dir das gut vorstellen könntest.
Das ist eine gute Idee, genau.